Show 718 und heute beginnen wir mal über dem großen Teich und zwar nicht mit Sven Heiß, den wir die letzten drei Wochen hier am Start hatten, zum FIFA World Cup Club irgendwas, sondern zum einen mit Heiko Ulder. Hi Heiko.
Hallo.
Und mit Jürgen Schmieder. Hi Schmiedi.
Servus, hallo.
Die wichtigste Frage, die Jürgen und ich natürlich haben, wir waren glaube ich beide, Heiko, Jürgen und ich, unfassbar irritiert. Nicht, dass du ein Lunchpaket mitgenommen hast zum Finale zwischen Chelsea und PSG, sondern dass dieses Lunchpaket nicht irgendein Ruben-Sandwich war, sondern eine Plastikschüssel mit Salat. Erkläre dich bitte.
Ja, Ruben-Sandwich ist ein gutes Stichwort. Ich habe wenn ihr mal in Charlotte seid, auch die Hörerinnen und Hörer, lasst es mich vorher wissen. Ich habe da einen super Sandwich-Laden für euch. Da war ich an drei Tagen und habe jedes Mal Ruben-Sandwich gegessen, vorzüglich. Also ganz, ganz großartig. Nee, ich war zwischendurch zu Hause mal wieder hin und, also ich war jetzt wirklich die letzten Wochen hier viel unterwegs und zwischendurch auch mal wieder zu Hause und dann bin ich in den Supermarkt unseres Vertrauens gegangen und habe da meinen altbekannten und hochgeschätzten Superfood Salad, also da sind Blaubeeren drin, Walnüsse, Kale Salad und alles Mögliche gekauft und den hatte ich mir für die vierstündige Fahrt am Sonntagmorgen von Boston nach New York eingepackt und habe dann gedacht, als ich vor dem Stadion war, ach, kannst du auch mit reinnehmen oder zumindest versuchen. Hatte vergessen, dass Donald Trump ja da sein wird und dass es somit erhöhte Sicherheitsvorkehrungen geben wird. Aber die haben sich nicht an meinem Superfood-Salad gestört oder stören lassen. Den habe ich ganz locker durchbekommen. War auch nicht so wild. Also es war natürlich mehr Security-Service und so war sichtbar. Aber ich bin auch ruckzuck ins Stadion reingekommen, so wie vorher auch immer. Also das lief wunderbar und habe dann da hinter verschlossenem Glas, wie ja auch schon einige Kollegen kritisiert haben, einige deutsche Kollegen, wie es aber in den USA oft üblich ist, da mein Superfood Salad gegessen, während unten Gianni Infantino, das war irgendwie anderthalb Stunden vor Spielbeginn, über den Rasen marschierte und ins Publikum winkte, obwohl da nur knapp 150 Leute zu der Zeit auf den Sitzen waren.
Jetzt haben wir in der späten Phase, erstens mal, ich mache mir ein bisschen Sorgen um Heiko, so ganz ohne Fleisch, Jürgen, aber wir haben ja in der späten Phase volle Stadien gesehen. Natürlich sagt Gianni Infantino das, was auch Thomas Bach immer gesagt hat, die geilste Veranstaltung aller Zeiten, egal ob es die Sommerspiele in Tokio waren, wo keine Zuschauer waren. Jetzt aus deiner Sicht, Jürgen, der du ja auch dem Fußball verbunden bist, Fazit dieser Veranstaltung, wie fällt es aus?
Dreigeteilt. Also wirklich dreigeteilt, weil gut, es lässt sich ja nicht leugnen. Es war ja die erfolgreichste Club-WM der Geschichte verglichen mit den Turnieren vorher. Also diese Aussage ist relativ einfach. Du kannst nicht leugnen, dass du knapp 50.000 im Schnitt in den Stadien hattest. Die wussten, dass sich Leute beschweren würden. Also ob das jetzt die Transferperiode ist, die das alles ein bisschen erschwert hat, die Anstoßzeiten und so weiter. Also ich glaube, du musst es anschauen aus ich habe so ein bisschen gelernt, Perception und Perspective. Also aus wessen Perspektive war es gut, aus wessen war schlecht. Und ich glaube, aus FIFA-Sicht, die haben gewonnen. Also im Athletic und in The New York Times, also die ja zusammengehören, glaube ich, stand Gianni Infantino has won. Weil er hat die Stadien gefüllt, er hat ein Turnier auf die Beine gestellt, er hat Trump begeistert, den braucht er nächstes Jahr. Also er braucht die Amerikaner nächstes Jahr nicht, sondern er braucht Trump, weil es gibt ein paar Fragen, die ungeklärt sind. Also mit Iran zum Beispiel, wie schaut es aus mit der Einreise? Auch Russland, wo Trump ja irgendwie ein Hintertürchen offen gehalten hat, zu sagen, naja, wenn die jetzt den Krieg beenden, könnte man da doch noch irgendwie bei der Quali, könnte man die irgendwie zulassen, das wäre doch ein Anreiz. Also der ist ja so erratisch. Da hat die FIFA relativ viel richtig gemacht, aus ihrer Sicht. Also immer schaut aus ihrer Sicht. Nicht, ich schaue jetzt hier nicht als olympischer Gott drauf, sondern aus FIFA-Sicht. Die sagen, wir haben genügend Bewerber fürs nächste Turnier. Wir haben die Südamerikaner, die total begeistert waren, dass sie da mitspielen durften, dass ihre Stars von Real und so weiter, dass die da kamen. Und die sagen auch, schau mal, für viele von uns gibt es ja bei dieser Länder-WM fast keine Chance, irgendwie zu gewinnen. Und ich habe mit einem Brasilianer gesprochen am Wochenende, wo der sagt, ich bin kein Brasilien-Fan. Natürlich schaue ich, wenn die Nationalmannschaft spielt, aber eigentlich bin ich Flamengo-Fan. Punkt. Und der sagte noch, dieses deutsche 7:1, die kamen ja in den Flamengo-Trikots, die Deutschen, in diesem Rot-Schwarz. Und er sagt, also für die Südamerikaner sagen die, das wäre doch eigentlich die geilere WM. Also was soll denn dieses Länderturnier? Und zustimmen würden dir Luka Modric, Zlatan Ibrahimovic, also all die, wie auch Kovac, der Dortmund-Trainer, sagte, naja, also für jemanden wie mich, natürlich ist es toll, wenn du für dein Land spielst, aber so eine realistische Chance, diesen Pokal hochzuheben, hatten wir ja nicht. Also auch, ich denke dann immer an George Best, ja, die Legende. Auch über die wurde hier gesprochen. Und dann sagst du so, so eine Club-WM, jetzt ist es natürlich eine fatale Idee, aber so grundsätzlich, wenn man sagt, naja, also für viele Spieler, die identifizieren sich mittlerweile dann mit dem Verein vielleicht mehr. Also auch aus dieser Sicht ein absoluter Erfolg. So, und jetzt gehen wir zu den Fans und jetzt sagst du so, jetzt müsstest in Deutschland fragen, die Dortmund- und Bayern-Fans, habt ihr die Spiele geguckt, ja oder nein? Wart ihr ab dem Achtelfinale dabei? Habt ihr mitgefiebert, ja oder nein? Und jetzt musst du auf die nicht in Amerika Einschaltquoten gehen, sondern auf überall. Und auch da, glaube ich, hat die FIFA dann einen Erfolg gefeiert. Jetzt kannst du als Deutscher sagen, so ein Scheißturnier und wenig. Die haben auch verhandelt. Also Infantino hat mit der Gewerkschaft der Fußballer offenbar kurz vorm Finale verhandelt, wie man das künftig handhaben könnte mit Ruhepausen und was weiß ich. Aber nach allem, was man jetzt sieht, dieses Tournament ist here to stay. Punkt. Und es heißt ja jetzt schon, in 4 Jahren, der Favorit ist plötzlich nicht mehr Spanien, Portugal, Marokko, sondern Katar. Und es gibt anscheinend schon die, na, und es gibt die Überlegung zu sagen, na ja, also die Stadien in Katar, die gibt es ja schon von der WM. Und dann halten wir es doch wieder im Winter. Also dann machen wir doch so wie Dings, machen wir wieder eine Winterpause. Ist natürlich ein Affront gegen die Europäer wieder, denen zu sagen, naja, in der Winterpause machen wir dann Club-WM. Aber ich glaube, genau das ist das Ziel der FIFA. Gegen die verhasste UEFA, die da so mächtig daherkommt und da immer was dagegen sagt, sagt die FIFA, ja, wenn es euch nicht passt, liebe UEFA, schauen wir mal, wer mächtiger ist. Also aus dieser Perspektive, glaube ich, fährt Infantino heim als sehr, sehr, sehr zufriedener Mann.
Heiko, du hast den live gesehen.
Ja, bitte. Ja. Sag was dagegen. Also sag
na,
was dagegen.
Ja, es gibt so viele, so viele Gedanken dazu. Muss man fast fragen, wie viel Zeit haben wir hier? Weil Jürgen und ich, wir haben ja den Anfang zusammen gesehen in Cincinnati. Das war ja, haben wir dieses 10-0 gegen Auckland, das war DFB-Pokal. Aber wir haben auch gesehen, man merkt halt, finde ich, immer, wenn man mit anderen deutschen Journalisten zusammenkommt, ich habe viel Zeit hier mit dem Fußballchef von der Mazza-Gruppe verbracht, Redaktionssitz Deutschland, der war jahrelang England-Korrespondent. Der hat mittlerweile auch einen anderen Blick auf Deutschland. Jürgen und ich, wir haben vorher schon gesagt, also du merkst halt auch so, wie die Planungen schon liefen. Da war bei vielen deutschen Journalisten eine vorgefertigte Meinung. Dies ist alles scheiße, das darf kein Erfolg werden. Und diese Meinung wurde konsequent durchgezogen bei vielen. Dann kamen die Zahlen nach der Vorrunde. Nur 34.000 Zuschauer im Schnitt. Wäre in der Bundesliga sofort Platz 8 gewesen, vergangene Saison. Hinter Bremen vor Freiburg. Aber halt nur 56% Auslastung der Stadien. So, und dann hast du gesehen, jetzt auch beim Abschlussbericht auf Spiegel Online, da wurde das Spiel in Charlotte, das Stadion in Charlotte gezeigt mit den blauen Sitzen. Und wenn du mal ranguckst, das war nicht mal während des Spiels, sondern während des Aufwärms. Da waren vielleicht 1.500 Zuschauer im Stadion. Solche Bilder wurden ganz bewusst gewählt, um halt dieses Narrativ zu bestätigen, das interessiert kein leeres Stadion etc. Und ich finde es schade, dass man da nicht unvoreingenommener reingegangen ist, beziehungsweise dann auch mal gesagt hat, boah, Alter, also wirklich, Boca Juniors gegen Bayern München hier in Miami ist geil. Flamengo gegen Bayern München ist geil. Ich habe die Leute, ich war in Charlotte bei Fluminense gegen Inter. Ja, da waren nur, ich glaube, 26.000, aber wie tausende Fluminense-Fans da in einem Fanmarsch durch die Straßen gezogen sind, nachdem sie da den Champions-League-Finalisten rausgehauen haben, ist geil. Und dann ab nachher Achtelfinale, Messi gegen PSG, 65.000, Bayern PSG, Viertelfinale, 66.000. Ich war bei am 4th of July, das war eigentlich das schönste Erlebnis, weil da auch die Medienplätze, da haben sie die Fensterscheiben aufgemacht. Das Spiel war abends um 21 Uhr, 4th of July, es spielte Palmeiras gegen Chelsea. Die Palmeiras-Fans waren der Wahnsinn. 65.000 Zuschauer, 28 Grad und im Hintergrund die Skyline von Philadelphia mit dem 4th of July-Feuerwerk. Es war ein wunderschöner Sommerabend. Und danach halt war ich auch bei Dortmund gegen Real Madrid. Ich glaube 76.000 in New York, dann bei beiden Halbfinals in New York auch jeweils über 70.000 und das Finale war ja ausverkauft. Also wer dann noch irgendwelche Fotos hervorzieht oder noch redet von ja Dortmund gegen Ulsan nur 8.000 bei 40 Grad und so, Leute, das ist 3 Wochen her. Also da müsste ich sagen, passt eure Berichterstattung an.
Okay, Moment, Jungs, ja. Das musst du natürlich, das darfst du ja nicht unerwähnen lassen.
Also, nein.
Weil dann bist du in der Infantino-Logik.
Richtig.
Ist gut. Also deswegen sage ich, die andere Perspektive ist die nörgelnde, wo du sagst, natürlich gab es leere Stadien.
Ja.
Dann musst du dir aber jetzt sagen, also wenn Mamelodi Sundowns, ich sage es jetzt ein bisschen frech, gegen Ulsan spielt, da kommt auch, wo man sagt, auf Schalke, wenn du nur das Licht anmachst, kommen 70.000. Diese Partie auf Schalke aus und du hast auch keine 10.000.
Genau.
Und wenn du diese Partie am Mittwoch um 12 Uhr mittags austrägst, sagen dir die Leute auf Schalke, da will ich arbeiten.
Punkt. Genau.
Und wenn ich Königsblau spiele, komme ich nicht. Also das darf aber nicht unerwähnt bleiben. Also man muss auch sagen, die Spieler haben gesagt, es ist zu heiß. Die Spieler haben gesagt, ein Problem ist, sind die Anstoßzeiten, wo du sagen musst, naja, aber jetzt mach mal eine Anstoßzeit um 18 Uhr, regt sich mein Kumpel wieder auf und sagt, muss ich für den FC Bayern um 3 Uhr aufstehen in der Nacht oder was? Das sei ja, Leute, also dafür leben wir auf einer Welt.
Ja.
Transfer ist natürlich schon, ist für mich so eine technische Sache, wo du sagst, naja, jetzt nimmst du Leute zum Turnier, die du loswerden willst, du spielst vielleicht gegen welche, wo du sagst, naja, jetzt verhandeln wir hier über einen 60, 70, 80 Millionen Dollar Transfer und der spielt da drüben. Was machen wir denn, wenn sich da jemand verletzt? Also das sagte einer von Bayern, glaube ich, sagte das, oder einer von Dortmund, der Bellingham, sagte, Mensch, also eigentlich ist es so, du unterschreibst einen Vertrag, dann gehst du 2-3 Wochen in Urlaub, dann lernst du die Jungs erstmal kennen, dann wirst du vorgestellt, so bist du soweit in der Turniersituation. Also das meine ich mit der Perspektive, die anderen. Deswegen kann man nicht sagen, oh, das ist jetzt ein grandioser Erfolg oder es ist ganz, ganz
will ich auch gerade. Ich war noch nicht fertig. Ich war noch nicht fertig.
Jürgen. Beides. Ja, bitte. Also dann
noch
weiter. Deswegen sage ich, also man muss schon nicht dann sagen, oh, es ist jetzt alles toll, sondern sagt man, schau mal, ihr müsst fürs nächste Turnier, das es geben wird, schon auch lernen.
Ja, absolut. Das hat Max Eberl ja. Wir standen ja dann nach dem 10-0 gegen Auckland da, sagt er ja. Du, klar, jetzt, ne? Erste Runde, das ist DFB-Pokal, aber und lass sie erstmal spielen und dann natürlich muss man überlegen, welches Format, was für Teams kommen etc. Ne? Und das werden sie auch überlegen. Aber also, ich wollte meinen Gedanken weiterbringen. Sprich, ab Viertelfinale wurde es ja voll und es waren volle Stadien. Was mich gestört, das war aber auch zu erwarten und das lag so wirklich auch ein großer Anteil an Real Madrid. Also was die hier ziehen, das ist unglaublich. Und da sind nicht mal, würde ich sagen, 2000 Leute aus Spanien rübergekommen. Was die Latinos hier an Real Madrid Merch loswerden oder Entschuldigung, tragen, ist Wahnsinn. So, dann hast du aber das Finale gesehen. Zum einen die Pressekonferenz da im Trump Tower oder wo sie war da am Sonnabend. Ich meine, gut, dass Gianni Infantino sein Prestige-Baby da lobpreisen und feiern wird, ist ja klar. Es kommt ja auch immer darauf an, wie man solche Zahlen liest. Ne? Wenn er da sagt, ja, wir haben 2,1...
Dass es dafür Sport gibt, ist auch klar. Ne?
Genau. Klar, ja. Also er sagt ja, wir haben 2,1 Milliarden generiert. Wir haben auf der ganzen Welt die Spiele kostenlos gezeigt. Welcher andere Wettbewerb macht das? Nee, macht keiner, weil natürlich auch kein anderer von den Saudis 1 Milliarde für die Fernsehrechte bekommt. Ist ja auch klar. Ne? Also, und Infantinos Ziel ist ja wirklich, weil du sprachtest vorhin hattest Athletic angesprochen, Rory Smith schreibt ja für die und Engländer und der war neulich bei Man in Blazers beim Podcast und der sagte halt, also das soll alles ein Schlag gegen die UEFA sein, weil die FIFA natürlich weiß, die Hausmacht der UEFA ist die Champions League. Das ist die größte, die lukrativste Vereinswettbewerb der Welt. Ne? Und wenn wir jetzt was kreieren und sagen, boah, wir haben aber was Globales, dann ist das größer, wichtiger, lukrativer als die europäische Version davon. Ne? Und jetzt komme ich nochmal aufs Finale zurück, weil das war wirklich Gold, Glamour, Gianni Infantino-Gravuren, weil, wusste ich gar nicht, habe ich erst gelernt, sein Name ist zweimal eingraviert in die World-Trophäe. Also es ging um alles. Es ging um Flyover-Nationalhymne nur für Trump, während des vor dem Spiel auch jetzt richtig, ne? Also nicht nur eine Stunde vorher. Es ging um ganz viel Feuerwerk, diese überdimensionale World Cup-Trophäe, alles in Gold gehalten. Selbst da die Marching Band, die Jungs waren in Gold. Gab ein Konfetti, ein Feuerwerk oder beziehungsweise Konfetti in Gold. Nur Robbie Williams fiel ein bisschen aus der Reihe. Der hatte, glaube ich, einen ganz legeren Jogginganzug an. Es fehlte eigentlich nur noch, dass Gianni Infantino im Streitwagen wie ein Julio Cesar durch die Manege gefahren wäre und dass das MetLife Stadium sein Kolosseum gewesen wäre. Und, also man merkte, es ging um ganz, ganz viel. Was störte, war so ein bisschen der Fußball, weil das Spiel begann mit 8-minütiger Verspätung, weil halt dieses Ganze, die Show-Acts gemacht werden mussten. Und 45 Minuten nach Spielende, nachdem Trump endlich kapiert hatte, worum es ausgebuht wurde und alles, durften Chelsea endlich die Trophäe in die Höhe halten und jubeln, und selbst da war Trump noch dabei. Also das war wirklich der Höhepunkt dieser Eventisierung, und das war so ein bisschen schade, fand ich, aber in die Richtung wird es wohl gehen.
Aber warum schade? Also auf dem Football der NFL ist auch the autograph of Mr. Goodell. Ob auf dem Basketball immer noch, ich glaube, ich hätte noch einen Basketball, wo David Stern unterschrieben hat, also der Commissioner oder der Präsident unterschreibt halt. Der sagt jetzt aus deutscher Sicht oder aus europäischer, warum heißt das nicht die Jules Rimet-Trophäe oder was weiß ich, warum heißt das Stadion nicht Uwe Seeler-Stadion? Ja, Leute, weil es einen Sponsor gibt oder was weiß ich. Also so, das meine ich, die Aufregung der Kritiker ist dann oft so, als spottet ihr darüber, dass es Trump nicht geschafft hat, vor dem Stemmen des Pokals da rauszukommen, weil er gern im Mittelpunkt ist. Auf der anderen Seite kannst du sagen, Trump ist inmitten jubelnder Fußballer und fand es relativ geil. Damit wird er die WM nächstes Jahr unterstützen. Und das braucht Infantino. Also du musst dir bei all diesen Dingen anschauen, warum tun diese Leute was. Und sehr häufig tun sie es, weil sie nächstes Jahr was brauchen. Und Infantino braucht Trump. Er braucht nicht die amerikanischen Fans.
Weil ja, wegen der Politik.
Sowieso. Also die kommen zu den drei Spielen, die Amerikaner sicher haben. Wer weiß, ob sie dann weiterkommen und weiter. Die werden sie voll kriegen. Also du brauchst hier keine Fußballbegeisterung, sondern du brauchst einen Ausrichter. Ja. Und das haben die Amerikaner bewiesen, dass sie es ausrichten können. Und wie du sagst, Heiko, dass sie dann zum Finale ein Wahnsinnsspektakel veranstalten. Auch das haben sie gezeigt. Und jetzt, ich bin jetzt hier diese Prämien ein bisschen durchgegangen. Und jetzt glaube ich, dass so mancher Fußballclub auf der Welt sich diese Prämien anschaut und sagt, also wenn die das nochmal machen, wäre ich auch gern dabei. Weil ich sage hier, Bayern hat knapp 60 Millionen allein aus Antrittsgeld und Prämien eingenommen. Real Madrid 82,5 Millionen plus, wie Heiko sagt, die haben ja überall Merchandise und was weiß ich gehabt. Also ich glaube, der Trip war für Real Madrid mehr als 100 Millionen Dollar wert. Und jetzt gehen wir ein bisschen runter, nimmst du irgendwelche, die bald ausgeschieden sind. Red Bull Salzburg, 15,8 Millionen. Also dann sagt Salzburg vielleicht auch, oder nimm Uslan ist unser
Uslan.
Die Mamelodi Sundowns, 12,6 Millionen. Also selbst die sagen, jetzt pass mal auf, wir durften uns auf dieser Bühne beweisen, durften gegen Borussia Dortmund spielen und fahren auch noch heim mit 12,6 Millionen. Wir haben auch ein gutes Spiel geliefert, irgendwie gegen Dortmund, 4-3 oder so. Ja. Damit bist du daheim auch bekannt. Und jetzt frag die 70 Vereine, die in Frage kommen, zu diesen 32 zu gehören beim nächsten Mal. Sag mir einen Club, der die Teilnahme am nächsten Turnier kategorisch ablehnen würde. Nenn mir einen Club, von der sich hingestellt hat und gesagt hat, dieses Turnier ist scheiße und genau deshalb braucht ihr nicht erwarten, dass wir 2030 oder 2029 dabei wären.
Kann ich mit meiner Seele nicht vereinbaren. Ja, ja. Selbst Keiner. Auckland, Jürgen, selbst Keiner. Auckland, selbst Auckland, gehen wir die Liste, was haben die 3,5 oder 4,5 Millionen eingenommen?
Nö, sogar mehr, 4,6.
Genau, und die sind ja schon 13-maliger Champions-League-Sieger Ozeaniens. Die werden ja auf Jahre da unschlagbar sein. Und du brauchst ja Ozeanien, auch bei dieser Club-WM. Das ist ja für die, das sind Amateure. Ne? Und selbst Dortmund, also Dortmund ist für mich noch das Beispiel, Jürgen. So. Dortmund hat...
Mein Beispiel ist Jürgen Klopp. Ich liebe Jürgen Klopp, ich liebe diesen Mann, ich liebe seine Meinung. Der sagte auch, das ist das schlimmste Turnier, das ist die dümmste Idee, die die FIFA hatte. Es ist Jürgen Klopp, was ist seine genaue Berufsbezeichnung?
Fußballchef Red Bull. Global Representative for Red Bull.
Global Representative Red Bull. Jetzt nehme ich mal an, nächstes Mal werden die Red Bulls New York eingeladen und Red Bull Salzburg. Würde Jürgen Klopp in seiner Eigenschaft, hätte er die Macht, sagt er dann, nein, diese beiden Clubs werden nicht teilnehmen.
Also geht er vorher zurück aus Protest?
Es ist immer einfach zu sagen, zu protestieren oder zu sagen, Das ist scheiße. Aber wenn du, dann sage ich, okay, dann, jetzt musst du auch put your money where your mouth is, dann sage ich, dann spielen wir aber auch nicht mit. Also und so ist meine Kritik immer so, ja, die Anstoßzeiten Mittag, dann sage ich, okay, wie machen wir es besser? Wann hätten diese Anstoßzeiten sein sollen?
Der Schlandi ist ja verwöhnt, Jürgen. Der Schlandi ist verwöhnt.
Das ist aber 4 Uhr früh, dann schaust du nicht mehr zu. Also natürlich musst du da Kompromisse eingehen. Natürlich musst du sagen, die Sachen, die schlecht sind, und natürlich musst du auch die FIFA kritisieren, das darfst du. Aber ich finde es halt immer einfach, so eine populistische Aussage zu machen, es ist schlimm, und dann aber zu sagen, naja, dann fahren wir aber doch hin. Und so war es bei der WM in Katar, wo sich alle beschwert haben, aber gekommen sind sie doch alle. Und eine Regenbogen-Kapitänsbinde hat doch wieder keiner getragen. Also so, da bin ich dann so ein bisschen, da kommt es dann auch wieder auf Perspektive an, wo ich sage, wenn die FIFA dann winkt und sagt, ihr könnt hier 50, 60, 70 Millionen verdienen, plötzlich seid ihr doch wieder dabei. Also das ist so ein bisschen, wie man früher gesagt hat, gegen Diätenerhöhung im Bundestag stimmen, wenn du wusstest, dass du eh überstimmt wirst. Wusstest du kriegst mehr Geld, kannst aber populistisch gegenstimmen. Also so ist es hier so ein bisschen. Und jetzt, wenn natürlich jemand von Werder Bremen sagt, das ist aber ein scheiß Turnier, sage ich, naja, aber ihr werdet da eh nie daran teilnehmen.
Ja. Klar ist, Jürgen, das haben wir auch gesagt mit den Kollegen nach dem Endspiel, das kriegst du nicht mehr weg, das wird die Zukunft sein. Da lass die Europäer, die dann nicht da sind, maulen, wie auch immer. Wenn sie dann dabei sind, nehmen sie es gerne mit. Ich meine, guck dir Dortmund an, die haben, ich glaube, 52 Millionen gekriegt. Die haben eine gute Halbzeit gespielt gegen Monterrey. Und die haben ja gegen Real Madrid sich die Nachspielzeit sowas von schön zugeredet. Und die haben aber, dann hast du bei Sebastian Kehl gemerkt, wie zufrieden. Die können es ja fast gar nicht glauben. Die waren 3 Wochen hier. Die haben in einer Gruppe gespielt mit Fluminense, dann Sundowns, Mamelodi Sundowns und Ulsan. Und dann wurde es mal ein bisschen knapp gegen Monterrey und gegen Real war natürlich eine Ehre, volles Haus und so, da haben sie halt gemerkt, hier kriegen wir nichts. Und die fahren mit 52 Millionen nach Hause. Mit 52, also ich weiß gar nicht, wie viel die spielen müssen, um auf so viel Kohle zu kommen. Und aber die Frage ist auch, Jürgen, das haben wir uns auch gefragt. Ja, und
die Frage, wo wärt ihr denn sonst? Wo wärt ihr denn jetzt sonst? Also das ist so mein Dings, wo du sagst, naja, also liebe Dortmunder, ihr wärt doch, vielleicht hättet ihr 2-3 Wochen länger Pause gemacht, auch da wieder reden wir alles drüber, aber jetzt mal ganz ehrlich, ihr wärt doch auch 2 Wochen in Japan gewesen, in Südkorea oder vielleicht sogar in den USA, weil diese Sommertouren für euch sind doch mittlerweile Routine.
Ja, also, und da muss man sagen, was habt ihr da eigentlich gemacht? Selbst die Bayern haben 2014, glaube ich, als erster Verein in New York ein Büro eröffnet. Jürgen und ich, wir haben es gesehen, in Cincinnati, die Bayern kriegen das kleinste Stadion dieser Club-WM nicht voll. Borussia Dortmund hat hier null Aussagekraft. Wirklich null. Also mich hätte mal wirklich interessiert, also Real Madrid ist klar die große Nummer.
Wir haben trotzdem gesehen, Heiko, weißt, in dem Biergarten haben wir dann trotzdem Leute gesehen, wo die sagen, ich bin Bayern-Fan.
Das ist minimal, Jürgen, im Vergleich zu den anderen.
Ist doch egal, also als ob du sagst, das wieder, und jetzt kommt meine Frage, was hätte denn der FC Bayern stattdessen in diesem Sommer gemacht? Also vielleicht wären sie doch nach Cincinnati gekommen, vielleicht wären sie nach Seattle gekommen, wo du sagst, okay, dann hättet ihr halt nicht unter Turnierbedingungen gespielt und hättet mehr Fan-Activations, wie man das heutzutage nennt, ein bisschen mehr Autogrammstunden gehabt und so weiter. Aber letztlich, liebe Bayern, ihr habt doch jetzt bei diesem Turnier genauso viele Trikots verkauft wie ihr verkauft hättet, hättet ihr eine USA-Tour gemacht, oder?
Mir geht es gar nicht um die Teilnahme. Mir geht es nicht um die Teilnahme, Jürgen, sondern mir geht es darum, Bayern, ihr habt sie so, also ne, wie gesagt, Büro und alles auf Englisch und so, aber international zieht ihr hier nicht viel und Borussia Dortmund gar nicht. Also das, klar, das ist vielleicht ein komplett unfairer Vergleich, wenn du gegen Real Madrid spielst in New York, aber da waren, ich glaube, 77.000, 78.000 Zuschauer. Davon waren 99,7 für in Weiß Real Madrid. Also ich weiß auch nicht, was man noch machen soll hier, aber da siehst du mal...
Das ist ja trotzdem der Nachteil des Deutschen, in Anführungszeichen, weil halt in Amerika A, die Premier League alles dominiert. Wirklich, wirklich. Also die englische Premier League ist schon die amerikanische Liga, auch wegen der Sprache. Und Real, Barca und vielleicht noch mit ein paar Abstrichen andere sag mal, spanisch-portugiesische Vereine, weil halt wegen der Latino-Bevölkerung hier eine riesen, ich habe einen Text gelesen, wie Real Madrid Amerika,
genau, oder
die Latinos hier schon erobert hat, dann sagst du so, naja, klar, dann kommt halt die Bundesliga als die, und dann kommt ja noch Champions League. Die Amerikaner sagen ja auch noch, Champions League ist ja quasi das Höchste. Und dann kommst du so mit der Bundesliga und sagst, naja, boah, Dortmund in der Champions League jetzt auch nicht so viel die letzten Jahre.
Also Finale.
Ja, habe ich hier noch nie gehört. Hat Sebastian Kehl noch?
Es ist aber kein Zugpferd, wie du sagst. Ja, es ist kein Zugpferd. Also Dortmund reiht sich halt da bei diesen WM-Teilnehmern ungefähr dort ein, wo sie dem Preisgeld entsprechend waren. Also so auf Platz 8, 9, 10. So, damit ist im Viertelfinale Schluss. Ist auch okay. Aber keiner wartet auf Dortmund.
Das nein, ist auch nein. Aber keiner arbeitet, also ich sag mal, wie gesagt, die Bayern sind ja, obwohl ich finde es ne, gering, das waren ja alles Auswärts, das erste Spiel in Cincinnati lasse ich mal weg, aber ansonsten jetzt gegen die Südamerikaner sowieso waren das Auswärtsspiele, gegen Real wäre es auch Auswärtsspiel gewesen. Bei PSG weiß ich gar nicht, da war ich nicht da in den Stadion. Aber klar, Bayern München ist ja von den Deutschen noch mit Abstand der Größe und danach ist es egal, ob Leverkusen hier ist, ob der HSV hier ist, Werder, Schalke, Dortmund, das ist alles, hat einen Wert wie, keine Ahnung, irgendwelche anderen aus Afrika, also das hat hier keinen Klang und also deshalb kommt hier niemand. Aber die Frage, Jürgen, die wir uns nochmal gestellt haben, nach diesem Turnier, also du denkst dann, boah, jetzt 4 Wochen sind rum, hätten die Amis was vermisst, wenn das Turnier nicht stattgefunden hätte? Also, in New York ne, waren es jetzt 81.000 Zuschauer, das sind 1% von der Bevölkerung jetzt am Sonntag. Also da waren ja jetzt keine Fanmärsche zum Stadion, da war ja am Times Square, war es, sag ich mal, da war es hektisch wie eh und je. Bei den Yankees waren 45.000, die haben zur gleichen Zeit. Das ist ja jetzt nicht so, dass du denkst, gut, aber in New York geht halt vieles unter auch. Dass du denkst, boah, jawohl, FIFA-Club-WM-Finale. Ne, also ich sage nach wie vor, ich habe mit Leuten gesprochen, ich bin hier gerade im Summercamp bei meinen Kindern und bei Kedi und die wissen ja, ich bin Journalist. Oh, was machst du jetzt gerade? Ja, ich mache hier FIFA-Club-WM. Ah, okay, was ist denn das? Ne? Und ich denke nicht, dass es jetzt maßgeblich ist, aber Messi war vergangenen Mittwoch, hat gespielt mit Miami in Boston bei Revolution. Da wurde dann im Nebensatz mal erzählt, ja, der war ja irgendwie, vorher war noch was anderes. Ne? Ich weiß gar nicht, was das war. Also, ich sag mal, die Soccer-Bubble, die wusste, was ist. Es gab ja parallel noch den Gold Cup auch. Aber ansonsten, du hast hier in den vergangenen 4 Wochen nicht einen von Soccer oder Fußball begeistert oder die Vorfreude aufs nächste Jahr, glaube ich, gesteigert durch dieses Turnier. Und wenn es nicht stattgefunden hätte, wie gesagt, weiß ich nicht. Ich hätte einige interessante Begegnungen nicht gehabt, auch einige coole Erlebnisse. Aber hätte der amerikanische Sport was vermisst, obwohl es ja mitunter halt diese lange Sommerpause war, wahrscheinlich nicht. Aber Jürgen sagt ja, es ist wahrscheinlich wichtiger, dass Trump einsieht, ich muss was mit dem Iran machen nächstes Jahr und vielleicht noch irgendwas anderes, damit halt die Fans auch kommen. Ich weiß es nicht.
Genau darum geht's. Also du musst dich fragen, warum gibt's dieses Turnier? Also wenn du eine WM oder auch eine Club-WM oder irgendwas in Brasilien ausrichtest, ist die Hölle los. Also wir vergleichen es dann immer mit 2006 in Deutschland, wo eine komplett andere Welt, ein komplett anderes Deutschland, eine komplett andere Stimmung, ja, dass du so ein Sommermärchen hast. Wenn du eine WM in Brasilien machst, eines der Mutterländer im Fußball, dass das ein Fest wird, ist mir völlig klar. Wenn du aber bedenkst, warum die FIFA dieses Turnier gemacht hat, nicht für den amerikanischen Zuschauer, sondern die haben gezeigt, dass sie, und jetzt kommen wir wieder zurück, weiß nicht, was war der Zuschauerschnitt, 40.000 oder was weiß ich.
Was insgesamt? Insgesamt
waren wir sogar bei 50.000.
Nee, in der K.O.-Runde waren es 53, ja.
Also Leute, was wollt ihr denn? Jetzt hat man hier 63 Spiele, haben im Schnitt 50.000 Leute, Punkt. Wir hatten genügend wir mussten kein einziges Stadion bauen, um dieses Turnier zu veranstalten. Freunde, überlegt mal, also welcher Austragungsort fällt euch ein, der sagen kann, an keinem der Stadien müssen wir tatsächlich was bauen. Es ist alles hier. Ihr könnt einfach loslegen. Die Infrastruktur für Journalisten war da, die Infrastruktur für Bilder war da. Du hast aus jedem Stadion alles toll gemacht. Also du konntest in kürzester Zeit ein großes Turnier wirklich reibungslos veranstalten. Denn was gab es denn? Also gab es irgendwo Verletzung der Menschenrechte beim Bau der Stadien? Die Stadien werden danach nicht genutzt. Also die üblichen Kritikpunkte bei Olympia und Club-WM gab es hier nicht. Also auch wo du bei Katar sagst, ah, das ist hier so eine Retorten-WM, gibt's nicht. Es ist alles da und jetzt gehen sie wieder und zwar, wie du sagst, Heiko, ohne Gedöns. Also die FIFA braucht hier kein fußballbegeistertes Land. Dann gehen sie nach Brasilien, Deutschland oder wer sich immer drum bewirbt. Da stellt sich die FIFA hin und sagt, Moment mal, ihr wollt Fußballbegeisterung haben, dann bewerbt euch selber. Also das ist so die zynische Haltung der FIFA und von Infantino, der dann sagt, naja, also dann bewerbt euch doch selber. Weil den reibungslosen Ablauf ohne irgendwas und sogar der Präsident ist im Stadion, obwohl kein amerikanisches Team spielt, Leute, passt doch. Also das sage ich wieder aus Sicht der FIFA, hättest du volle Kneipen in den USA tatsächlich A erwartet und B hätten wir das nicht sogar ein bisschen affig gefunden. Also wenn jetzt plötzlich hier LAFC die große Party gemacht hätte und dann scheiden die im Achtelfinale aus, dann hätten wir gesagt, naja, also wir haben die Amerikaner aber jetzt ein ganz schönes Spektakel konstruiert dafür, dass sie im Achtelfinale ausgeschieden sind. Also ich meinte, also genau, dass du keine Begeisterung und damit aber auch keine große Enttäuschung oder irgendjemand, der dann übers Ausscheiden von Inter Miami im Miami randaliert hätte oder sowas. Also du hast ja auch keine negativen Bilder gehabt, wie du es dann sonst im US-Sport hast, wenn irgendjemand was gewinnt. Also ich finde, das Desinteresse spricht ja eher für die FIFA zu sagen, wisst ihr was, auch im nächsten Jahr werden wir da keinen Skandal oder Proteste oder was weiß ich, sondern eher Desinteresse und mit Desinteresse aus Amerika, das kennen wir seit 70 Jahren. Also das ist jetzt nicht neu.
Man muss ja wirklich sagen, also das ist ja, die haben ja jetzt, es gab ja sogar drei verschiedene Soccer-Events in den vergangenen vier Wochen.
Gold Cup, MLS und FIFA.
Und diese, genau, also man stelle sich vor, vergangenes Jahr während der EM in Deutschland hätte Gianni noch eine FIFA-Club-WM ausgetragen und die Bundesliga wäre weitergegangen. Ne? Und trotzdem, wie gesagt, gibt es viele, wirklich viele, Millionen, aber das ist halt auch Amerika, die sagen, ich habe keine Ahnung, dass es hier Fußball oder Soccer gibt in diesem Land. Ist ja auch okay. Man muss ja auch immer, das ist dann auch so ein bisschen so diese Schlandi-Einstellung. Deutschland ist so groß wie Texas. Und wenn all das jetzt, wenn so ein Turnier nur in Texas stattgefunden hätte, dann wäre da sicherlich schon mehr Hype und man hätte es nicht übersehen können. Aber Amerika ist so groß wie Europa. Und wenn irgendwas oben in Nordschweden passiert, dann juckt das mitunter den Südportugiesen halt auch nicht.
Ja. Perception and Perspective haben wir gelernt von Schmiedi und von Heiko. Wir brauchen eine Pause. Danke euch beiden. Big Show 718.